Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Anne Brohr-Helker kennt vielleicht nicht jeder, aber sie ist bzw. war Deutschlands renommierteste Ermittlerin im Cum-Ex-Steuerskandal. Anne Brohr-Helker wechselt zur Bürgerbewegung Finanzwende und macht der Politik schwere Vorwürfe. Was ist dran? Ist Deutschland zu lasch in der Bekämpfung der Finanzkriminalität? Bei Tesla in Grünheide geht es nicht aufwärts, sondern Tesla baut Stellen ab. 400 feste Stellen sollen wegfallen, weniger als befürchtet. Brandenburgs Wirtschaftsminister spricht von Augenmaß. Von einer Notsituation spricht Gesundheitsminister Lauterbach. Gemeint ist die Situation in der Altenpflege. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, Fachkräfte fehlen. Kann künstliche Intelligenz, kann Digitalisierung helfen? Auf der Altenpflegemesse in Essen gibt es viele gute Ideen, es mangelt aber an der Praxis. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Es könnte fast schon das Drehbuch für einen Film sein. Berühmte und hartnäckige Staatsanwältin, die kriminelle Steueranwälte hinter Gitter gebracht hat, gibt ihren Beamtenjob auf, wechselt zur Bürgerbewegung Finanzwende. Dort hofft sie, mehr ausrichten zu können gegen Finanzkriminalität, gegen Steuerbetrug, weil ihr als Staatsanwältin der politische Rückhalt fehlt. Ist Deutschland zu lasch in der Bekämpfung der Finanzkriminalität, braucht das Land ein FBI? Mischa Erhardt hat nachgefragt.
Es gibt Fälle von Steuerhinterziehung, die vergleichsweise einfach sind und daher auch schnell zu Haftstrafen führen. Prominentes Beispiel Uli Hoeneß. 3,5 Jahre Haft für Steuerhinterziehung in Höhe von fast 30 Millionen Euro.
Hoeneß ist ein sehr einfacher, überschaubarer Fall,
sagt Professor Eckhard Seidt. Der Wirtschaftsanwalt hatte die Aufklärung in Sachen Cum-Ex-Kriminalität mit in Gang gebracht und musste sich als Whistleblower vor Schweizer Gerichten verantworten, weil er dabei Bankgeheimnisse verraten hätte.
Bei der richtigen Finanzmarktkriminalität, da haben wir es mit vernetzten Strukturen zu tun und mit Akteuren, die eine Unmenge Geld, Millionen für Anwälte ausgeben, die den Ermittlungsbehörden jeden Stein und jeden Prügel in den Weg legen. Und da ist unser System nicht in der Lage, darauf vernünftig zu reagieren.
Das ist auch einer der Hauptkritikpunkte, den Anne Brohr-Helker zur Begründung ihres Wechsels zur Finanzwende ins Feld führt. Es gehe um Täter mit viel Geld und guten Kontakten, die auf eine zu schwach aufgestellte Justiz treffen, bei der zudem Zuständigkeiten nicht schlagkräftig gebündelt, sondern föderal zergliedert seien mit zu wenig Rückendeckung durch die jeweils zuständige Regierung. Eckhard Seidt beobachtet Ähnliches. Er wünschte sich eine schlagkräftige Behörde, wobei es Vorbilder durchaus gibt.
Das kann man eigentlich nur mit dem FBI der Vereinigten Staaten vergleichen oder aber Behörden, so wie wir das in Dänemark sehen und auch in Frankreich. Da steht dann die Regierung auch dahinter. Wir haben hier eher so den Eindruck, ja, so kompliziert, so teuer, wir haben keine Ressourcen und dann treten wir auch noch großen Marktteilnehmern auf die Füße.
Immerhin hat sich in Sachen Cum-Ex-Kriminalität unter Führung von Anne Brohr-Helker so etwas wie eine Speerspitze gegen diese Form der Wirtschaftskriminalität entwickelt. Und unter öffentlichem Druck, unter anderem von Finanzwende, hat man diese Abteilung nicht, wie vom grünen NRW-Justizminister Benjamin Limbach zunächst geplant, in zwei Bereiche aufgeteilt und damit potenziell geschwächt, sondern in Reaktion auf den öffentlichen Widerstand sogar noch einmal aufgestockt.
Was wir beobachten ist, dass es jetzt teilweise an Frau Brohr-Helker, die ja exzellente Arbeit gemacht hat in Köln, da viele, viele Millionen Euro an Steuergeld zurückgeholt hat und es geschafft hat, dass Täter ins Gefängnis kommen,
sagt Gerhard Schick, Mitbegründer der Bürgerbewegung Finanzwende. Er kritisiert allerdings, dass andere Staatsanwaltschaften wie in Hamburg oder Stuttgart diese Energie bislang kaum zeigen, obwohl es dort auch Fälle von Cum-Ex-Betrug gegeben hat.
Bisher haben viel zu wenig Staatsanwaltschaften die entsprechenden Verantwortlichen in den Banken hier angeklagt und vor Gericht gebracht. Da müsste wesentlich mehr geschehen.
Prominente Beispiele für Verurteilungen und Haftstrafen sind der Steueranwalt Hanno Berger, der als einer der Architekten dieser Art von Steuerbetrug gilt. Im Januar ist in Frankfurt ein ehemaliger Staranwalt der Kanzlei Freshfields zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Und in Bonn läuft derzeit noch das Verfahren gegen Christian Olearius, den Miteigentümer und ehemaligen Chef der Hamburger Warburg Bank. In Köln laufen aktuell rund 120 Cum-Ex-Ermittlungsverfahren gegen 1700 Beschuldigte. Dennoch ist damit erst ein kleiner Teil der Cum-Ex-Fälle in Bearbeitung oder zur Anklage gekommen. Und die Cum-Ex-verwandten Cum-Cum-Geschäfte sind bislang noch fast gar nicht aufgearbeitet worden. Experten gehen von einem noch größeren Schaden aus als die schätzungsweise mindestens 10 Milliarden Euro, die der Staatskasse durch die kriminellen Cum-Ex-Machenschaften entstanden sind.
Mischa Erhard berichtete. Elon Musk fackelt nicht lange, der Autoabsatz sinkt und Tesla baut weltweit Stellen ab. Das trifft auch das einzige europäische Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide. Heute wurde bekannt, dass Tesla dort 400 feste Stellen streichen will. Insgesamt sind es 700. Das sind aber weniger als befürchtet. Christoph Richter berichtet aus Brandenburg.
Es wurde bereits viel spekuliert. Brancheninsider befürchteten gar, dass 3.000 der 12.500 Beschäftigten im brandenburgischen Grünheide gehen müssen. Heute wurde man beim US-E-Autobauer Tesla konkret und teilt mit, dass in Grünheide 400 feste Stellen abgebaut werden. Geschehen solle das über ein sogenanntes Freiwilligenprogramm. Derzeit würden dazu aktuell Gespräche mit dem Betriebsrat geführt. Hintergrund sei der schwächende Absatzmarkt bei E-Autos, heißt es in einer Mitteilung durch das Tesla-Management.
Für die Gigafactory Berlin-Brandenburg haben wir in diesem Zusammenhang in der vergangenen Woche rund 300 Leiharbeitnehmende abgemeldet, die nach Angaben unseres Dienstleisters bereits weitervermittelt werden konnten.
Insgesamt werden bei Tesla am Standort in Grünheide damit 700 Stellen abgebaut. Die Zahl der Beschäftigten sinkt nach Angaben des US-Elektroautobauers demnach von 12.500 auf 11.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ob man am weiteren Ausbau des Werks festhalte, dazu wurden keine Angaben gemacht. Der Absatz bei Tesla ist nach Angaben des Unternehmens im Vorjahresvergleich um 8%, die Produktion um 1,6% gesunken. Das Unternehmen hat zudem die Preise für seine Modelle gesenkt. Einer der Gründe, die oft günstigere Konkurrenz aus China, die wohl Tesla zu schaffen macht. Von daher kommen die Stellenstreichungen bei Tesla in Grünheide für den Automobilexperten Ferdinand Dudenhöfer nicht überraschend.
Tesla hat enorme Überkapazitäten, hat ein sehr inflexibles Produktionssystem. Man ist gefangen in hohen Überkapazitäten in einem Lager, das mittlerweile groß geworden ist. Und deshalb gehen wir davon aus, dass der Arbeitsplatzabbau bei Tesla nur der erste Schritt ist. Da wird mehr folgen.
In der Brandenburger Landespolitik stoßen die Stellenkürzungen bei Tesla auf unterschiedliche Reaktionen. Die Zusage des US-Autobauers, dass es jedoch keine Massenentlassungen im vierstelligen Bereich gebe, wie befürchtet, schaffe Sicherheit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so der Brandenburger CDU-Landeschef und Fraktionsvorsitzende Jan Redmann.
Die neueren Berichte führen sicherlich dazu, dass viele Mitarbeiter des Tesla-Werks in Grünheide aufatmen werden, dass sie damit auch eine Planungssicherheit erhalten, ihre Jobs auch zu behalten.
Die Linken sehen jetzt den Brandenburger SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke in der Pflicht. Er müsse, heißt es in einer Pressemitteilung, seine, Zitat, Kontakte endlich nutzen und die IG Metall im Kampf für einen Tarifvertrag aktiv unterstützen. Nur so können wir in Zukunft verhindern, dass Elon Musk weiter Wilder Osten in Grünheide spielt. Zitat Ende. Genau aber dieser Tonfall stößt bei der Brandenburger SPD und Fraktionschef Daniel Keller auf massive Kritik.
Diese Schlechtmacherei von Industrieansiedlungen mit einfachsten Parolen, muss ich sagen, finde ich sehr befremdlich. Und selbstverständlich führt hier auch der Konzern dann Gespräche mit den Mitarbeitern.
6.000 Autos der Serie Model Y rollen in Grünheide. Nach Angaben des US-E-Autobauers Tesla aktuell wöchentlich vom Band. Das sind etwas mehr als 300.000 Autos im Jahr. Von dem Ziel der ersten Ausbauphase mit 500.000 Autos ist man damit noch weit entfernt.
Tesla streicht insgesamt 700 Stellen in Brandenburg. Die einen sprechen von Kipppunkten, die anderen von einer Notsituation. Die Zukunft der Altenpflege wird mit sehr dramatischen Worten beschrieben. Fest steht, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt und das trifft auf eine Branche mit einem eklatanten Personalmangel. In Essen zeigen 500 Unternehmen, wie KI, wie Digitalisierung das Leben erleichtern könnte. Felicitas Böselager hat sich auf der Altenpflegenmesse umgeschaut.
Ah, jetzt muss ich da rüber springen, ne?
Genau, jetzt kommt
Oh, jetzt hat er mich tot gemacht, oder?
Und jetzt wieder springen.
Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Claudia Moll trägt einen schwarzen Handschuh mit Sensoren. Wenn sie ihre Hand bewegt, dann reagiert eine kleine Figur auf dem Bildschirm vor ihr. Sie hüpft und kurvt durch einen virtuellen Parcours.
Fantastisch. Ich glaube, Sie sind eine geborene Spielerin.
Nee!
Der Handschuh ist die Erfindung des Startups Sinteract, das sich auf der Altenpflegemesse in Essen präsentiert. Das Ziel dieses Handschuhs ist es, spielerisch Menschen nach einem Schlaganfall mit Demenz oder nach Verletzungen zu bewegen und die Motorik zu trainieren. Moll zeigt sich begeistert von dieser Entwicklung. Sinteract ist einer von rund 500 Ausstellern auf der Altenpflegemesse.
Das hilft. Das hilft,
sagt Claudia Moll, nachdem sie den Stand eines Startups verlässt, dessen Software dabei helfen soll, Wunden zu vermessen und digital zu dokumentieren. Solche Innovationen und die Vernetzung der Branche seien entscheidend auf der Messe.
Viele kommen ja schon viele, viele Jahre nach hier und treffen sich dann auch immer hier. Und man hat natürlich auch den Austausch, was gibt es Neues? Was gibt es für tolle neue Innovationen?
Eines der wichtigsten Themen der Pflegebranche und damit auch auf der Messe ist, wenig überraschend, der Fachkräftemangel in der alternden deutschen Gesellschaft, erzählt Dominik Wagemann vom Veranstalter Vinzenz Network.
Wir sehen hier auf der einen Seite auf unserer Altenpflegemesse unglaublich viele Innovationen, Lösungen, die genau die Herausforderungen der Branche adressieren, nicht nur aktuell, sondern auch in Zukunft, über Innovation, über Technologie etc. Aber die großen Rahmenbedingungen müssen auf der politischen Ebene weiterentwickelt werden.
Über die großen Rahmenbedingungen geht es beim Altenpflegekongress, der parallel zur Messe in Essen stattfindet. Eröffnet wird er von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Auch er betont, Prognosen zufolge werde die Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit 5 Millionen in den kommenden Jahren noch einmal um 40% ansteigen.
Das ist eine Notsituation, auf die wir zulaufen. Da sind in den letzten 10 Jahren sehr, sehr wichtige Gesetze verpasst worden.
Hier müsse die Politik schnell reagieren, fügt Lauterbach an und verweist auf verschiedene Gesetzesvorhaben, die etwa Pflegeheime finanziell entlasten oder Bürokratie eindämmen sollen. Auf der Messe selbst versucht man, diesem Pflegenotstand mit guten Ideen entgegenzutreten und zumindest die Pflegenden zu entlasten.
An guten Ideen und an Innovationen mangelt es in Deutschland definitiv nicht. Die Herausforderung ist, diese Innovationen, diese guten Ideen in den Markt zu tragen. Es ist ja ein reglementierter Markt. Es geht um Kostenrefinanzierung. Es geht um die Möglichkeit, diese Innovationen auch mit Praxispartnern in der Pflege auch mal auszuprobieren, um die Akzeptanz auch bei den zu Pflegenden zum Beispiel von vornherein zu haben. Das sind eher die Herausforderungen, die Innovationen in den Markt zu tragen. Die Ideen sind da.
Also die Ideen sind da, sie müssen aber angewendet werden. Kann KI, kann Digitalisierung tatsächlich einen Unterschied machen in der Altenpflege? Darüber möchte ich jetzt mit Professor Heinz Rothgang, Pflegeökonom von der Uni Bremen, sprechen. Hallo, Herr Rothgang.
Hallo.
Sie sind ja auch gerade in Essen. Ist Ihnen dort vielleicht Roboter Emma begegnet? Das ist eine Roboterdame, die schon einige Berühmtheit erlangt hat.
Nein, Emma ist jetzt hier nicht ausgestellt, aber Emma ist ja nur das letzte Glied in einer Kette von Robotern. Also es fing an mit der Kuschelrobbe Paro, dann sehr berühmt geworden ist auch Pepper, ein kleiner Roboter, der ein Tablet auf dem Bauch hat. Und Emma ist jetzt nachempfunden, ja, einer weiblichen Person. Diese Roboter sind in erster Linie dazu da, soziale Betreuung zu gewährleisten und können einen Beitrag leisten. Gerade Paro hat sich erwiesen in Evaluationen bei Menschen mit Demenz als sehr hilfreich im Vergleich zu Nichtstun. Allerdings muss man sagen, ein Kontakt mit einer echten, lebenden Person ist natürlich mindestens genauso gut.
Mindestens genauso gut. Roboter wurden also keine Gesichter, den Essen, aber doch einige kreative Ideen von Startups, was wir gerade gehört haben, die ja für Erleichterung sorgen können. Wie weit sind wir in Deutschland mit dem Einsatz der Technik im Pflegebereich?
Ja, da sind wir eigentlich noch ganz am Anfang. Es gibt Technik, die schon entwickelt ist. Es gibt Technik, die in der Entwicklung ist. Und wir sehen auch in der Pipeline, was noch kommen wird in den nächsten 10 Jahren. Aber schon die Technik, die da ist, findet ihren Weg nicht in den Routinebetrieb. Das liegt daran, zum einen Entwickler entwickeln etwas, ohne wirklich die Bedarfe der Pflegekräfte auch zu kennen. Also da wird am Bedarf vorbei entwickelt. Ja, und dann ist es so, dass jemand kommt und sagt, ich habe eine tolle Lösung, bitte nenn mir das Problem dafür. Das ist natürlich fatal. Zum anderen selbst Technik, von der wir annehmen können, dass sie beitragen kann im Pflegealltag, findet ihren Weg nicht in den Alltag, weil die Geräte werden angeschafft, die stehen dann in der Ecke. Es wird nicht geschult, wie das in den Pflegealltag integriert werden soll. Und das ist ein großes Problem.
Aber welche Technik wäre denn nützlich, würde wirklich einen Unterschied machen, die Pflegenden, also beziehungsweise das Personal vor allem entlasten?
Also ich glaube im Moment, digitale Dokumentation ist ein ganz heißer Kandidat und am besten sprachgesteuert. Und dazu gibt es auch schon entsprechende Software, dass Pflegekräfte nicht, nachdem sie etwas gemacht haben, sich nochmal hinsetzen müssen an einen Rechner und das mühsam dokumentieren, sondern während sie unterwegs sind in ein Endgerät, ob es ein Tablet ist oder ein Handy, einfach schon reinsprechen. Das erscheint automatisch in der Dokumentation. Das ist wichtig. Wir haben auch sehr viel sensorenbetriebene Techniken, also etwa im Bereich von Pflegebetten, wo Dinge gemessen werden, wo in der Nacht dann niemand mehr gucken muss, muss ich die Person wenden, weil das Bett hat schon gemeldet, dass die Person sich gewendet hat oder dass ich bei Inkontinenzmaterialien Rückmeldungen kriege. Also da passiert auch eine ganze Menge. Drittens vielleicht im Bereich Hebehilfen, auch ein wichtiger Punkt, weil ein Problem bei den Pflegekräften ist ja auch hohe AU-Zeiten, also Arbeitsunfähigkeitszeiten, und die sind häufig zurückzuführen auf psychische Belastung und auf Rücken. Und das heißt, schweres Heben kann durch entsprechende Technik auch deutlich erleichtert werden.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Technik dient der Erleichterung, aber keineswegs dem Ersatz von Menschen. Wir haben das Problem, dass es zu wenige Menschen gibt, die in die Pflege gehen. Sie selbst haben mal von einer Katastrophe gesprochen, stimmt es?
Ja, die Zahlen sind da relativ eindeutig und sind eben im Beitrag ja auch genannt worden. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird in den nächsten 2-3 Dekaden noch deutlich weiter steigen, von 5 auf 8 Millionen. Prognosen sind immer unsicher, aber an der Dimension gibt es eigentlich keinen Zweifel. Gleichzeitig ist es so, dass die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland nicht steigt. Das heißt, selbst um den derzeitigen Betreuungsschlüssel zu halten, der schon zu niedrig ist, müssten wir einen immer größeren Anteil der Erwerbsbevölkerung in die Pflege bringen. Und das heißt, es müssen erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um die Attraktivität des Berufes zu fördern. Und das heißt nicht nur entsprechendes Gehalt, sondern das heißt vor allem gute Arbeitsbedingungen. Und das heißt auch vor allem mehr Personal. Und da beißt sich die Katze in gewisser Weise in den Schwanz.
Wollte ich gerade sagen,
Wir brauchen mehr Personal, damit wir mehr Personal gewinnen können. Und das kann man nur wirklich dynamisch denken und sagen, erste Schritte, um mehr Personal einzustellen, um den Beruf attraktiver zu machen, um dann zu verhindern, dass Menschen den Beruf verlassen, dass sie länger im Beruf bleiben, dass wir mehr Leute dafür gewinnen.
Vielleicht hilft ja Technik da auch mit und vielleicht kommen dann ja auch mehr Männer in die Pflegeberufe. Ich danke Professor Heinz Rothgang von der Uni Bremen.
Sehr gerne.
Nicht alle sind zufrieden, aber immerhin ist die Kuh vom Eis, das nennt man einen Kompromiss. Nach monatelangem Ringen hat sich das EU-Parlament auf neue Schuldenregeln geeinigt. Dass es so lange gedauert hat, lag auch am deutschen Finanzminister. Künftig sollen klare Mindestanforderungen gelten, aber gleichzeitig soll es mehr Flexibilität geben. Das hört sich nach einer großen Herausforderung an. Peter Kapern aus Brüssel.
Es ist eines der umfassendsten und wichtigsten Reformvorhaben der zu Ende gehenden Legislaturperiode. Die Überarbeitung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Entsprechend kontrovers die Debatte im Europaparlament. Der reformierte Pakt reduziere die Gesamtverschuldung und das jährliche Defizit der Mitgliedstaaten schrittweise sowie auf eine realistische und nachhaltige Art und Weise. Er lasse außerdem Spielraum für antizyklische Politik und lohne Reformen und Investitionen, lobte Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis das Reformvorhaben. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt war im Zuge der durch Corona verursachten Wirtschaftskrise ausgesetzt worden, damit die Mitgliedstaaten zur Konjunkturstützung möglichst viel Geld in den Wirtschaftskreislauf pumpen konnten. Doch schon vor Corona stand der Stabilitätspakt in der Kritik, woran der CSU-Abgeordnete Markus Ferber heute erinnerte.
Haushaltskonsolidierung wurde immer auf die lange Bank geschoben. Die Kommission hat viel zu viel Flexibilität gewährt und die Kommission hat auch nicht dafür gesorgt, dass die Regeln durchgesetzt werden.
Allerdings waren sie auch teilweise nicht mehr durchzusetzen, weil die strikte Einhaltung besonders hochverschuldete Mitgliedstaaten in einen ökonomischen Abgrund gestürzt hätte. Nach dem neuen Stabilitätspakt erhalten die Mitgliedstaaten mehr Luft beim Abbau ihrer Schuldenberge, auch wenn die Zielwerte von maximal 3% der Wirtschaftsleistung beim jährlichen Defizit und von 60% bei der Gesamtverschuldung unverändert bleiben. Die Kommission wird individuelle Konsolidierungspfade mit jedem einzelnen Mitgliedstaat aushandeln, mit einer Laufzeit von maximal 7 Jahren. Nicht aufgenommen wurden in den reformierten Stabilitätspakt Vorschläge, bestimmte Ausgaben der Mitgliedstaaten aus der Berechnung des Defizits auszuklammern, etwa Investitionen in die Verteidigung oder in den Klimaschutz, Bereiche, in denen in den kommenden Jahren gigantische Summen vonnöten sind. Und genau das führt zur Ablehnung des Reformpakets bei Linken und Grünen. Bas Eickhout, Spitzenkandidat der Grünen bei der Europawahl.
We are tying ourselves down where there should be a decade of investments. This is stupidity.
Wir fesseln uns selbst, während es eine Dekade der Investitionen geben sollte, und das sei dumm, so der niederländische Abgeordnete. Der reformierte Pakt zwinge die Mitgliedstaaten zu einer Austeritätspolitik, so der Vorwurf, den die Grünen und die Linke teilen und den Markus Ferber als Berichterstatter des Parlaments zurückwies.
Entschuldigung, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Vorwurf ist Unsinn. Denn es ist doch klar, Austerität greift dann, wenn man seinen Haushalt nicht im Griff hat. Die Regeln sollen dafür sorgen, dass man den Haushalt im Griff hat.
Der reformierte Stabilitätspakt soll bereits bei der Bewertung der Haushaltsführung der Mitgliedstaaten im laufenden Jahr angewendet werden. Und da dürfte auf die Kommission viel Arbeit zukommen. Italiens Defizit dürfte in diesem Jahr bei 5,3% liegen, Frankreichs Neuverschuldung sogar bei 5,5%. Zudem liegt die Gesamtverschuldung von 13 Mitgliedstaaten oberhalb der 60%-Marke.
Die EU-Schuldenkrise, lange ist es her, das hatte die Finanzmärkte damals in tiefe Turbulenzen gestürzt. Es ist lange vergessen. Heute haben sich Investoren mit Quartalszahlen beschäftigt von SAP, dem Konzern mit dem größten Gewicht im DAX. Für uns ist Stefan Wolf auf dem Parkett. Was hatte SAP zu berichten, Herr Wolf?
SAP hatte auf den ersten Blick erst einmal enttäuschende Zahlen zu berichten, denn im klassischen Geschäft hat man insgesamt Verluste eingefahren. Aber dank der hohen Nachfrage nach Cloud-Produkten, das sind Abonnements, die man über Softwareprodukte abschließt, hat man seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen können. Der Cloud-Umsatz, und das ist das, was am stärksten beachtet wird, ist um fast ein Viertel gestiegen. Und das hat man an der Börse heute honoriert. Die Aktien von SAP liegen zur Stunde 5% im Plus.
Auch der weltgrößte Rückversicherer, die Münchner Rück, hat die Geschäftsbücher geöffnet. Und wenn man sich diesen Kurs anschaut, offensichtlich gute.
Ja, ein Plus von 4%, was hauptsächlich daran lag, dass der Rückversicherer nicht so oft sein Scheckbuch zücken musste, um Schäden auszugleichen. Der Nettogewinn ist um 2/3 gestiegen. Ein Gewinnsprung, mit dem man so nicht gerechnet hatte. Deshalb dieses satte Kursplus.
Also zwei große Konzerne mit großem Gewicht, die gute Zahlen, also die gute Kurse hinterlassen, besser gesagt. Spielt das auch für den Gesamtmarkt eine Rolle?
Ja, gute Zahlen und gute Kurse und damit eine gute Motorleistung für den deutschen Aktienindex, der auf die Straße gebracht wird. Der deutsche Aktienindex steigt kräftig an heute um 1,6% oder 280 Punkte. Er steht jetzt bei 18.141 und das, obwohl nicht gerade ermunternde Konjunktur Daten kamen, denn das deutsche Exportgeschäft mit Ländern außerhalb der Europäischen Union ist stark geschrumpft. Diese ausfuhrenden sogenannte Drittländer fielen um 0,8%. Und das ist nicht unerheblich, denn der Handel mit diesen sogenannten Drittstaaten deckt etwa die Hälfte aller deutschen Exporte ab.
Schauen wir auf den Musikstreaming-Dienst Spotify. Der ist erwachsen, ist 18 Jahre alt geworden und gönnt sich pünktlich zum Geburtstag einen Rekordgewinn. Das ist schön für Spotify und für die Investoren, aber nicht unbedingt für die Künstler.
Nicht unbedingt, zumindest nicht, wenn man ganz oben an der Spitze mitmacht. Dann kann man gut mit Spotify verdienen. Alle aufstrebenden Künstler gucken da eher in die Röhre. Aber Spotify hat 1 Milliarde Euro gemacht als Bruttogewinn. Das ist ein Rekord. Zum ersten Mal wurde diese Marke geknackt. Und bei den monatlich aktiven Nutzern hat man einen Zuwachs von 19% verzeichnet. Das hebt die Aktien um 14% an. Sie kosten aktuell 291 Euro. Und das dürfte neuer Rekord sein.
Wie steht es denn um den Eurokurs?
Der Euro verteuert sich um 0,4 Cent auf 1,0674 $, während die Umlaufrendite 4 Basispunkte abgibt auf 2,53%. Gold 13,04 $ billiger am Nachmittag bei $2.321,91.
Danke an Stefan Wolf und danke für Ihr Interesse in Kultur. Heute geht es um Zensur der Meloni-Regierung. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.